Herzlich willkommen bei Meditation Coaching Alive. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen vierten Folge des Sommer-Specials 2023 hört ihr mein Gespräch mit Larissa Schwinges vom Hard Times Podcast. Viel Freude damit. Hard Times heißt der Podcast von Larissa Schwinges und Hard Times ist schön, ne? Also, was machen wir in harten Zeiten? Wie gehen wir mit Herausforderungen um? Aber auch, wie nehmen wir unser Herz damit? Und Herz ist ja ein Symbol, ne? Herz als Symbol steht dafür, wie wir unsere wirklichen Werte, das, was uns wirklich wichtig ist, das, was uns im Leben auszeichnet, uns wirklich bewegt, uns persönlich wirklich wichtig ist, wie nehmen wir das mit in unsere Entscheidungen, in unser Nein zu Dingen, die da nicht passen, in unser Ja zu Dingen, die passen. Und wir nehmen das mit in ambivalente, in schwierigen Situationen, in denen wir nicht genau wissen, wie wir antworten wollen und wie finden wir da Orientierung. Larissa Schwinges ist Coach und sie macht sowohl Unternehmenscoaching als auch Mindfulness und ganz persönliches Coaching. Und wir haben uns auf einem Event kennengelernt, wo wir beide als Speaker da waren und haben uns danach für dieses Podcast-Gespräch verabredet. Ich teile es mit euch jetzt hier in dem Sommer-Special von Meditation Coaching and Life, wo wir uns überlegt haben, dass wir diesen August euch Interviews und Gespräche nahebringen, die ich in anderen Podcasts gemacht habe. Denn selbst wenn ihr Meditation Coaching and Life ganz akribisch verfolgt, dann bekommt ihr natürlich nicht unbedingt alle Sachen mit, die ich außerhalb dieses Podcasts mache. Und einige davon sind uns wirklich im Gedächtnis geblieben, weil es so schöne Gespräche waren oder weil sie besonders provokant waren oder weil sie besondere Themen vielleicht aufgegriffen haben, die hier in Meditation Coaching and Life, in meinem Podcast, nicht so oft auftauchen. Und das Gespräch von heute ist eins davon. Genau dabei wünsche ich euch jetzt viel Freude.
Ja, erstmal herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst in diesen wilden, wilden Zeiten. Ihr habt euch getroffen auf einer Veranstaltung, wo Larissa und du ihr beide quasi als Speaker aufgetreten seid, beziehungsweise einen Workshop gegeben habt. Und die erste Frage, die wir an dich hätten, die wir sehr gerne stellen, wie bist du der geworden, der du heute bist?
Tja, da habt ihr gleich die große Keule, packt ihr gleich am Anfang aus, ne? So. Wie bin ich der geworden, der ich heute bin? Also, wer bin ich eigentlich überhaupt? Ist die große Frage, die da drin steckt. Da gibt es jetzt natürlich, ich könnte jetzt natürlich so klischeehaft antworten. Wahrscheinlich wird es auch darauf hinauslaufen. Aber ich versuche mal irgendwie, vielleicht schaffe ich irgendwie eine Antwort zu geben, die irgendwie. Also, ich glaube, dass ich in meinem Leben bisher versucht habe, so gut es mir irgendwie möglich ist, mich am meisten mit den Dingen zu beschäftigen, die mich wahnsinnig inspirieren, die mir Kraft geben, die mir Freude geben und die mir dabei helfen, mein irgendwie ziemlich kompliziertes und komplexes und verkapptes Selbst irgendwie gut durchs Leben zu managen. Das heißt, am Anfang, also als so bei mir wahrscheinlich noch kurz bevor die Pubertät eingesetzt hat, war es hauptsächlich Musik. Als kleines Kind war es Schreiben und Lesen. Also ich habe mich immer total interessiert für die Welt und für alles, was in der Welt passiert, und habe ganz viel gelesen, so was ist was, Bücher war so, ich habe zerfetzt zu Hause, aber auch ganz viele andere Sachen und habe sehr viel geschrieben, auch so Kurzgeschichten und sowas. Ich fand so Geschichten hören, Geschichten erzählen, Geschichten lesen, Geschichten schreiben war immer so wahnsinnig interessant für mich und ich habe eine blühende Fantasie gehabt als Kind, was mir auch nicht immer nur Lob eingehandelt hat, sagen wir mal. Kinder mit blühender Fantasie können auch schwierig sein. Und dann als Jugendlicher war es halt die Musik, die Rap-Musik. Die hat irgendwie das verbunden, was ich vorher geliebt habe, so dieses Geschichtenerzählen und die Sprache mit halt dem, was man als Teenager, auch was man als Teenager Bock hat, halt irgendwie Beats und laut und auf die Fresse und irgendwie abgrenzen, aber gleichzeitig auch irgendwie dazugehören und sich selbst finden und so. Das hat alles für mich krass in dieser Musik drin gesteckt. Und dann kam halt auch irgendwann mein Interesse für Psychologie, Religion, Spiritualität und so weiter dazu. Und das war, glaube ich, noch so eine Ebene, die ich versucht habe, irgendwie mir auch mich selbst und die Welt irgendwie zu erklären. Und wenn man diese drei Komponenten irgendwie in einen Topf wirft und ein paar Mal umrührt, dann kommt man eigentlich da an, wo ich heute bin. Also ich schreibe Musik, ich bin Autor, ich habe ein Buch geschrieben, ich erzähle Geschichten in meiner Musik oder in meinen Coachings und höre aber auch viel zu, höre aber auch viele Geschichten von Leuten, habe mich über das Coaching und über so ein paar Semester Psychologie und Soziologie und Religionswissenschaften auch irgendwie damit beschäftigt. Und heute bin ich irgendwie Rapper, systemischer Coach und Meditationslehrer und Podcaster und Autor und irgendwie rückblickend hat das irgendwie alles Sinn gehabt.
Du hast ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, eine große Komponente deines Lebens war ja die Musik und du hast da ja einen sehr deutlichen Cut gemacht an einer bestimmten Stelle und dann hast du gefühlt von außen diesen Wandel in Gang gesetzt zu dem, der du jetzt heute bist, eben all diese verschiedenen Rollen, die du erfüllst oder diese verschiedenen Jobs. Was hat bei dir den Ausschlag gegeben, diesen Wandel so anzugehen oder was hat den Wandel in Gang gesetzt?
Eigentlich war es ein sehr langer Prozess. Und eigentlich war es erstmal ein Prozess, der sehr unterbewusst abgelaufen ist. Denn ich habe immer gedacht, wenn ich das mache, was ich liebe, nämlich Musik, da werde ich glücklich. Man sagt ja, ne, finde den Job, den du liebst und du wirst nie wieder arbeiten. Das ist so ein bisschen so, wie wenn man sagt, finde die Partnerin oder den Partner, den du liebst und du wirst dich nie wieder streiten. Natürlich so. Stimmt nicht so ganz. Und bei mir war es auch so, ich habe mir ja meinen Traum erfüllt. Ich habe mir ja meinen Kindheits- und Jugendtraum erfüllt. Ich wollte immer Rapper werden. Ich bin dann Rapper geworden. Ich habe Alben veröffentlicht, ich habe Tourneen gespielt und Musikvideos gemacht und habe wirklich diesen Traum irgendwie gelebt. Aber habe gemerkt, das allein macht mich nicht glücklich. Und diese Suche nach Glück und dieser Wunsch nach Glück, der da irgendwie aber nicht erfüllt war, der hat mich irgendwie immer unglücklicher gemacht. Und es hat sogar nach einigen Jahren dazu geführt, dass ich wirklich so ohne mich da jetzt selbst zu diagnostizieren, aber ich bin wirklich in sehr dunkle Zustände teilweise abgerutscht, also so zyklische Depressionen und solche Sachen. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum ist das denn so? Warum bin ich eigentlich nicht glücklich? Was mache ich falsch? Und meine erste Antwort war, naja, ich mache das, was ich mache, noch nicht gut genug und noch nicht intensiv genug. Also war mein Fazit mehr Arbeit, mehr reinlegen, mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Stunden im Studio, mehr Kreativität, also mehr. Weniger Ruhe, weniger Pause, weniger Reflexion, weniger Fragen, worum geht's hier eigentlich wirklich? Wie geht's mir? Und wen wundert's? Das hat natürlich nicht zum gewünschten Ergebnis von Glück geführt. Und irgendwann hatte ich mich so tief in diese Nummer rein manövriert, hatte mir wirklich Strukturen aufgebaut mit, natürlich hatte ein Management und Leute, die in der Live-Branche für mich gearbeitet haben und im Verlag und so weiter und so fort. Das heißt, es war ein ganzes Netzwerk aus Dingen und alles hat zusammengehangen und alles hat sich gegenseitig immer wieder befeuert, so dass ich immer, wenn ich versucht habe, so hier ein bisschen was zu verändern, da ein bisschen was zu verändern, es hat nicht geklappt. Weil ich das nicht aus so einer Klarheit heraus gemacht habe. Also, okay, ich sehe, was mir fehlt, ich sehe, was ich brauche. Jetzt versuche ich die Veränderung anzustreben, sondern ich habe es ein bisschen so, ich habe das Gefühl gehabt, ich ertrinke und habe halt gestrampelt. Und da waren, glaube ich, meine Entscheidungen nicht so klar. Ich wusste gar nicht wirklich, was ich brauche. Ich habe einfach nur nach Strohhalm gegriffen. Und das ist irgendwann, also einfach ging das überhaupt nicht mehr gut. So dass ich dann gesagt habe, wahrscheinlich ist die einzige Option, die ich jetzt habe in der Situation, ist einfach irgendwie einen Cut zu machen. Und daraufhin habe ich mich dann irgendwie aus allen geschäftlichen Strukturen gelöst und habe auch dann irgendwann als Konsequenz gesagt, ich mache erstmal keine Musik mehr und gucke erstmal, was hier eigentlich los ist und widme mich erstmal mir selbst und mache zwar noch Musik, ich habe für andere Künstler geschrieben und war im Studio, aber ich wollte nicht mehr als Cursed, also mit meiner eigenen Musik irgendwie raus. Und die Zeit habe ich dann genutzt, erstmal, um bei mir selbst irgendwie zu schauen und auch ziemlich radikal und habe mir eine ganze Menge verschiedenster Sachen gegeben zu der Zeit, von Therapien bis zu krassen Encounter-Groups und Workshops und also wirklich einmal so durch die Bank. Und dadurch, durch diesen Prozess, habe ich gemerkt, irgendwie früher, dass ich, also dadurch ist es erstmal in Gang gekommen, dass ich mich wieder mit dieser Seite von mir mehr beschäftigt habe. Und dann als ich das ein paar Jahre gemacht habe, habe ich halt gesagt, okay, jetzt möchte ich mich da auch fortbilden, jetzt möchte ich eine Ausbildung machen, habe ich die Ausbildung zum systemischen Coach gemacht und so weiter. Und das ist erst nach ein paar Jahren dann passiert. Und dann kam irgendwann dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich bin irgendwie ready, das miteinander zu integrieren. Und nicht mehr zu sagen, ich kann entweder oder ich darf nur der Rapper sein oder nur der Coach. Und jetzt bin ich halt an diesem Punkt, an dem die beiden Sachen ja für mich sehr gut miteinander, nicht nur die beiden, sondern halt die ganz vielen Facetten irgendwie so sehr gut miteinander integriert sind. Aber ich brauchte dafür irgendwie erstmal ich musste vor die Wand fahren. So, das wünsche ich eigentlich niemandem. So, aber ich glaube, ich bin schwer von KP. Ich habe das irgendwie benötigt, da irgendwie so erstmal so einen Hammer zu kriegen, bevor sich irgendwie was ändern konnte.
Aber ist das nicht leider bei vielen so? Also viele Parallelen, die, ich glaube, jeder, der schon mal in der Situation gesteckt hat, und ich glaube, da gibt es ja ganz, ganz viele auch in der Wirtschaft, die ja genauso wie du auf einem anderen Level aber das Gefühl haben, ich stecke in diesem berühmten Hamsterrad fest. Ich komme gar nicht mehr raus. Ja. Und im Zweifel wirklich, die auch sagen, ich liebe meinen Job. Also wir sind ja auch vielen Unternehmen, wo du merkst, da sitzen Leute, die brennen für das, was sie tun und beschreiben ja genau das, zu sagen, hey, eigentlich mache ich genau das, was ich liebe und stehe trotzdem da und komme gar nicht mehr hinterher. Ja. Und wie wichtig es halt eben ist, zu sagen, ich gönne mir auch mal eine Auszeit, ne? Ob die jetzt so groß ist, sozusagen, wie du sie getan hast. Deswegen ja sozusagen der Appell eher zu sagen, wie kann man auch klein beginnen? Also wenn du jetzt so im Rückblick betrachtet, da war ja tatsächlich so im Grunde, wie du sagtest, ne, du bist gegen die Wand gefahren, und hat es ja eigentlich gar keine Wahl mehr, außer zu sagen, halt stopp und jetzt mal eben kurz Reset-Knopf drücken und ich muss mal ganz, ganz anfangen. Was würdest du denn jemandem raten, der irgendwie an so einem Punkt angekommen ist, vielleicht bevor er sozusagen ganz an die Wand fährt, welche Tipps man ihm an die Hand geben kann, wie er mehr schafft, sich selbst zu reflektieren, um eben in sich reinzuspüren?
Wirklich das allererste, was ich jeder Person empfehlen würde, und das ist aber auch wahrscheinlich direkt schon mal der schwerste Schritt, Hilfe suchen, Hilfe holen, mit jemandem darüber sprechen. Mir hat das damals unfassbar geholfen. So bin ich auch auf systemische Coaching gekommen. Ich habe 2 Sessions gemacht mit einer systemischen Coachin, die mich so krass, also die so viel ausgelöst haben bei mir. Es lässt sich kaum ausdrücken. Ich habe es zwar irgendwie dann damals versucht, ich habe dann gesagt, gut, ich gehe mal zu einer Psychologin, ich versuche mal irgendwie und so, aber es war genau der richtige Ansatz, aber es war nicht stringent genug durchgezogen von mir. Rückblickend kann ich sagen, dass wenn ich frühzeitig diese Ressourcen gehabt und genutzt hätte, zu sagen, okay, ich erkenne, da ist ein Problem, es ist noch nicht wahnsinnig schlimm, ich gehe jetzt mal irgendwie einmal die Woche und spreche mal mit jemandem und gucke mir das mal an. Es muss ja nicht gleich in eine 3-jährige Psychotherapie ausarten. Kann, muss aber nicht. Und ich reflektiere mal mit jemandem darüber, was da passiert, was sind die Komponenten und so weiter. Dadurch, dass ich darüber rede, nicht mit einem Kumpel, sondern mit jemandem, der sich damit professionell beschäftigt, können sich bei mir vielleicht bestimmte Strukturen enthüllen erstmal. Wie denke ich, wie wirke ich zusammen mit meinem Umfeld und wo liegen da die Knackpunkte? Und je früher ich damit anfange, desto einfacher ist es, auch wirklich mit kleinen Sachen oder mit mittelgroßen Veränderungen was zu bewirken. Und je früher ich damit anfange, desto reflektierter kann ich auch zukünftige Entscheidungen treffen. Das heißt, es hilft auf jeder Ebene. Und das habe ich halt damals nicht gemacht. Und wenn ich es gemacht habe, habe ich zwar gemerkt, wie krass es mir hilft, aber dann habe ich es immer noch zu wenig gemacht oder zu unfrequent und so. Das heißt, das wäre wirklich die erste Sache, die ich jeder Person empfehlen würde. So. Und zum Glück gibt es da heutzutage ja auch viele Möglichkeiten. Ich glaube, noch viel mehr Möglichkeiten als vor 15, 20 Jahren, als es bei mir jetzt so akut war. Oder ja, 15 Jahren. Das ist wirklich das, was ich empfehlen würde. Und dann kann man natürlich auf dem Weg bei sich selbst, da kann man natürlich auch sagen, klar, man kann irgendwie kleine Lifehacks, kleine Lebensroutinen ein, man kann irgendwie ein bisschen mehr meditieren, man kann ein bisschen mehr Sport machen, man kann irgendwie ein bisschen drauf achten, wie stehe ich morgens auf und ziehe ich mir sofort mein Handy rein oder habe ich erstmal eine Alternative dazu. Man kann sagen, es gibt so Micro-Habits, die mir den Tag verbessern und so weiter. Alles super, alles schön und gut. Aber das sind so ergänzende und zusätzliche Maßnahmen, die ein gesundes System irgendwie optimieren können. Aber wenn das System irgendwo ein Problem hat, dann muss man sich auch einfach das System anschauen. So, dann hilft es nicht irgendwie, dann helfen nicht die 7 Minuten Sport am Tag dabei, irgendwie die systemischen Probleme in der Denk- und Gefühlsstruktur oder in der Struktur meiner Arbeit zu verändern. Da muss man dann wirklich gucken. Und da hilft es, sich einfach auszutauschen. Also wirklich jede und jeder. Ich lege euch das unbedingt ins Herz. Wirklich.
Weißt du noch, was dir damals so die größte Veränderung dann in diesem Prozess gegeben hat? Also was war so das Erste, was du für dich verändert hast? Ist das so eine Sichtweise, die du irgendwie oder eine Perspektivwechsel, den du für dich geschafft hast?
Ich kann dir sagen, was für mich die größte Veränderung war. Die größte Veränderung war, dass ich mir das bei mir selbst angeguckt hatte, vor dem ich mein ganzes Leben am größten Angst hatte. Also es hat natürlich auch ein paar Wochen und ein paar Monate gedauert, aber in Essenz, je mehr ich mir angeguckt habe, was in meinem Leben los ist und warum ich unglücklich bin oder warum ich Angst habe oder warum ich mich unglaublich bescheuert verhalte in manchen Situationen. Je mehr ich mir das angeschaut habe, desto mehr bin ich auf die Punkte gekommen, die wirklich essentiell irgendwie darunter liegen. So. Die tiefen Ängste oder Schuldgefühle oder was auch immer das ist oder traumatischen Erfahrungen und so weiter. Und die größte Veränderung war, sich die Sachen anzugucken. Mhm. Das ist auch der größte Schritt. Es ist auch am gefährlichsten, denkt man, obwohl es natürlich Quatsch ist. So, es ist gefährlich, sich das nicht anzugucken. So. Aber das ist das, wovor ich am meisten Angst hatte und wovor wir alle, glaube ich, am meisten Angst haben. Und das ist das, was bei mir die größte Veränderung ausgelöst hat. Sorry, es sind nicht die Microhabits. Also die sind natürlich super, aber es ist leider so, die größten Veränderungen finden da, weißt du, in der Mythologie wissen wir das und in den Erzählungen der Menschheit wissen wir das schon immer so. Ich bin kein Christ, aber ich habe großen Respekt vor der christlichen Tradition und so weiter. Und Jesus ist 40 Tage in die Wüste gegangen und ist dem Teufel begegnet. Und danach wusste er, was seine Mission ist. Ja? Die Ritter der Tafelrunde, es gibt so ein schönes Bild, die Ritter der Tafelrunde haben den Gral gesucht, den Heiligen Gral. Der Heilige Gral ist die Essenz zum ewigen Leben. Und als sie von der Tafelrunde aufgestanden sind, sind die alle in den Wald geritten, um ihre Suche zu beginnen. Und jeder ist an der Stelle in den Wald geritten, die für ihn am dunkelsten aussah. Wir wissen das. Wir wissen das seit Jahrtausenden. Wir wissen, dass wir irgendwo, dass irgendwo der Drache ist. Ja, guck dir den Hobbit an. Die müssen den Drachen finden. Und was ist der Drache? Bewacht einen Schatz aus unermesslichen Goldmünzen. Du musst aber zu dem Drachen gehen. Du musst in den Wald reiten, wo er am dunkelsten ist. Du musst dem Teufel in der Wüste begegnen. Du musst irgendwie den Drachen finden, der auf dem Gold sitzt. Nicht immer, nicht jeden Tag und auch nicht irgendwie als einziges im Leben. Ja, ist auch okay, ins Kino zu gehen oder weiß ich nicht. Ja, aber die ganz großen Veränderungen liegen da. Ist ein Fakt.
Aber ist das nicht auch ein Stück weit, ist ja auch so das Thema Mut, ne, was du damit ja ansprichst, und genau ja eben auch einen Appell zu geben zu Leuten, du musst ja, also alleine sich ja schon damit zu beschäftigen und in diese Richtung zu gehen, was das ja schon viel auslösen kann, also einfach sich das anzugucken. Und was ist denn so für dich, ist nicht auch so, dass gerade das Thema Mindset halt ausschlaggebend gewesen, dass, ich meine, wenn man jetzt dein Buch ja auch liest, oft hat man dann dieses Gefühl von, ich muss entweder das sein, ich darf nur das sein und ich schließe dadurch Dinge aus. Also alleine schon offen zu sein, auch zu sagen, ich bin viel mehr als die eine Geschichte. Mhm. Weil was ist das so für dich heute, wo du sagst, was hat das mit dir heute? Ich meine, früher hast du die Rap-Geschichte letztendlich mitgeprägt in Deutschland. Heute prägst du das Thema Achtsamkeit wie kaum jemand anderes. Was hat das so bei dir in Gang gesetzt?
Was hat was bei mir in Gang gesetzt? Sorry.
Dass du im Grunde die beiden Welten, weil ich sag mal so, wenn du in dem Buch ja auch so ein bisschen schreibst, du hast ja so das Gefühl gehabt, am Anfang, wenn ich das so richtig auch interpretiere, du warst für dich der Rapper, der Musiker, der irgendwie ja gar nicht, ich sag mal so, obwohl du die Interessen in Richtung Coaching, Psychologie ja schon so lange hattest, zu denken, du kannst auf einmal beides sein, also das war ja die Entwicklung, die du vorhin beschrieben hast, jetzt mit dir, wie du dich heute damit fühlst, eben auch zu sagen, eigentlich, also es sind ja auch irgendwo zwei ähnliche Felder, weil du sprichst eben über Leben, du sprichst über Geschichte in deinen Songs, genauso wie du mit den Menschen jetzt sprichst, indem du im Coaching bist. Aber eben für dich jetzt so das Gefühl zu haben, du bist jetzt viel runder, also damit halt viel glücklicher, indem du halt eben nicht mehr sagst, entweder oder, sondern indem du heute auch sagst, pass auf, genau das bin ich eben. Ich bin so viel mehr als nur der Rapper. Ich bin aber auch mehr als nur der Coach.
Mhm. Ich glaube, das ist was wir alle ja in unserem Leben haben. Jeder von uns ist ganz viele Sachen auf einmal. Ne? Irgendwie Bruder oder Schwester, aber gleichzeitig auch irgendwie Sohn oder Tochter und vielleicht dann auch Mutter oder Vater. Das sind ja schon drei elementär verschiedene Dinge. Und dann ist man ja irgendwie auf der einen Seite, sitzt man im Accounting, auf der anderen Seite ist man aber auch in irgendeinem Sportverein oder interessiert sich für, weiß ich nicht, Death Metal. Ja? Und so what? So, ich glaube, dass da, ich glaube, der Schlüssel ist auch da das Integrieren von all diesen Anteilen. Auch da zu sagen, hey, ich bin nicht entweder oder hier so oder hier so oder hier so, sondern ich bestehe aus all diesen verschiedenen Anteilen. So. Und all diese verschiedenen Anteile, die dürfen irgendwie lebendig sein und mal der eine Anteil mehr und mal der andere weniger. Die dürfen aber irgendwie miteinander kommunizieren, die dürfen zusammen existieren. Und irgendwo in diesem Spannungsfeld befinde ich mich. Und da wird es dann auch wieder spannend, weil da tut sich dann die Frage auf, ja, was davon bin denn ich oder wo da drin bin denn ich, wo finde ich denn mich und mein Selbst und so weiter. Jetzt kommen wir in den buddhistischen Bereich. So. Und da wird es dann wahnsinnig spannend, weil wir dadurch vielleicht die Möglichkeit haben, unser Selbstbild auch aufzulockern und nicht sozusagen, ich bin die Art von Person, ich mache nur das und ich mag irgendwie grün und nicht rot und wenn ich rot sehe, dann meh und so weiter und so fort. Das gibt es ja in vielen Bereichen. Es gibt ja, wie möchte ich, dass ich das, was auf der Arbeit läuft? Nee, ich mache das nur so und nicht so. Oder nee, ich mag das nicht, ich mag nur so. Und dadurch schränken wir uns ja selbst auch wahnsinnig ein. Dadurch meinen wir erstmal, wir würden dadurch in Anführungsstrichen Selbstbewusstsein finden, weil ich weiß klar, wo meine Grenzen, wo fange ich an, wo höre ich auf. Aber so starr ist es leider gar nicht. Und je mehr wir erkennen, wir haben ganz viele verschiedene Facetten und ganz viele verschiedene Dinge. Und das alles bin ich. Und das alles ist auch gleichwertig ich und ist auch gut und ist auch, desto mehr kann sich so dieses, was wir so als Selbstkern irgendwie so wahrnehmen möchten, kann sich auch ein bisschen lockern und ein bisschen auflösen. Wir werden ein bisschen flexibler, wir werden ein bisschen entspannter, ein bisschen lockerer, humorvoller vielleicht auch mit uns selbst. Und das ist zum Beispiel so eine Sache, die mir auch auf diesem Weg begegnet ist. Also mein Selbstbild hat sich einfach angefangen aufzulockern. Und das hat mir wahnsinnig gut getan, weil es für mich echt eine große Entspannung in mein Leben gebracht hat, zu sehen, okay, ich kann, ja, ich stehe auf der Bühne und bin Coach, aber ich bin halt auch Rapper. Und dann auf einmal ist es kein Problem mehr. Und dann kann auch mal ein Spruch von Wu-Tang irgendwie in einem Vortrag fallen. Aber nicht, weil ich mir das voll cool überlegt habe als Gimmick, sondern weil es halt ein Teil von mir ist. Ja, ich stehe auch im Konzert mal auf der Bühne und rede einfach 8 Minuten mit den Leuten über irgendwas, was mir in dem Moment auf dem Herzen liegt. Und früher hätte man vielleicht gedacht, so irgendwie so, spiel mal Musik. Gibt bestimmt immer noch ein paar Leute, die sagen, spiel mal Musik. Aber meistens ist das irgendwie schon sehr schön und auch natürlich. Und die Leute, die im Publikum sind, merken auch, okay, das ist, also das meint er ernst. So, ne? Und keine Angst davor zu haben, diese verschiedenen Teile zu haben und diese verschiedenen Teile zu leben und die auch miteinander zu integrieren, das war für mich ein sehr, sehr, sehr großer Schritt zu mehr Freiheit. Wirklich.
Ich weiß nicht, ob das
deine Frage beantwortet hat, sorry.
Hat es.
Wenn ich mir vorstelle, du stehst jetzt als Kurs auf der Bühne und sollst quasi eigentlich singen, aber nutzt quasi diese Bühne auch, um quasi Ratschläge weiterzugeben, beziehungsweise auch so deinen Antrieb zu vermitteln oder das, was du bist. Was ist so der größte Ratschlag, den du glaubst, immer so geben zu müssen an deine Zuhörer, an deine Fans? Oder wo hast du das Gefühl, wo ist so die größte Notwendigkeit?
Ich bin ja, ein Teil von mir ist ja auch systemischer Coach und wir geben ja keine Ratschläge, ne? Sondern also ist jetzt natürlich ein bisschen scherzhaft gemeint, aber das Ding ist ja, eigentlich geht es ja nicht darum, jemandem zu sagen, was er zu tun und zu lassen hat. Mhm. Ne? Das ist ja, glaube ich, das Problem, dass wir dass wir uns wünschen, dass jemand kommt und uns einfach die 3 besten Tipps zur perfekten Work-Life-Balance. Da macht man so Stempel drauf und dann, wenn ich das befolge, okay, bin ich safe. Ja, da gibt's ja jeden Tag neue Listen, die im Internet auftauchen und dann gibt's immer irgendwie bla. Und ich selber habe ja ein Buch geschrieben, was aus 5 Bestandteilen einer Methode besteht und so weiter. So ist auch schön und gut. Ich habe ja auch einen Song geschrieben, der 10 Rap-Gesetze heißt und so. Ist ja auch, Listen sind auch super, finde ich auch super. Ich schreibe auch immer Einkaufslisten, alles gut. Aber es geht ja nicht darum, dass man irgendwie, man hat irgendwie eine Formel und wenn man 1, 2, 3, 4 macht, dann ist alles gut. Sondern es geht ja prinzipiell, also das, was ich den Menschen mitgeben möchte, ist weniger ein Ratschlag und vielmehr vielleicht irgendwie eine Haltung oder einen Anstoß dazu, offen zu sein und den Mut zu haben, bei sich selbst hinzuschauen und über die eigene Welt und über die eigenen Probleme auch die anderen Menschen nicht zu vergessen. Nicht die Person, die neben dir steht, zu vergessen darüber. Aber auch nicht irgendwie immer nur auf die anderen zu schauen, sondern auch auf dich selbst oder und es geht mir vor allem bei solchen Konzerten und so weiter, geht es mir halt auch darum, mit den Leuten irgendwie auf einer Ebene zu kommunizieren, so die auf Augenhöhe ist, obwohl das physisch natürlich keine Augenhöhe ist, weil da steht einer auf so einer Bühne, die ist irgendwie schon mal 2 Meter höher, so, aber trotzdem darüber zu sprechen, wie gleich wir eigentlich alle sind und wie sich doch unsere Ängste und unsere Wünsche und unsere Probleme eigentlich total miteinander decken. Egal, ob wir 1 Million Euro auf dem Konto haben oder natürlich entscheidet sich das dann irgendwie in Notwendigkeiten des Lebens und in individuellen Sachen und so weiter und so fort. Aber in Essenz sind wir Menschen uns sehr, sehr ähnlich. Wir haben essentiell alle den gleichen Körper, die gleichen Bedürfnisse und unsere Psyche und unsere Seele, wenn man das so nennen möchte, funktioniert auch auf eine sehr, sehr, sehr ähnliche Art und Weise. Wir haben viel mehr gemeinsam, als uns unterscheidet. Und das das ist zum Beispiel sowas, wo ich dann halt drüber spreche oder wo ich zumindest irgendwie vielleicht eine Haltung oder eine sowas mit den Leuten teilen möchte. Und vor allem auch irgendwie habe ich das Gefühl, dass vielleicht, wenn dann so der Typ irgendwie der Typ, der da jetzt gerade die Mucke macht und auf der Bühne steht und so weiter, und wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie eben mich nicht da irgendwie stilisiere als jemand, der es gecheckt hat, sondern vielmehr vielleicht als jemand, der auf demselben Weg ist und dieselben Fragen hat, nach denselben Antworten sucht, so, dann habe ich das Gefühl, verändert sich auch die Stimmung im Raum. Ne? Darum geht es mir. Tja, schwer auszudrücken leider, sorry.
Bedeutet für dich heute Erfolg was anderes, als es früher vielleicht war?
Teilweise ja, ja. Also, interessant. Nee, eigentlich nicht. Erfolg bedeutet für mich immer noch das Gleiche. Also ich habe schon immer, also auch bei meinem ersten Album, wenn Leute mich gefragt haben, ja, wo siehst du dich in 10 Jahren? Gibt ja immer so diese Fragen. Ne? Ich habe immer geantwortet, auch mit 20 schon, glücklich. So, ne? Und früher hat es für mich hat das was anderes bedeutet. Früher war für mich, also, aber dieser, und auch auf meinem ersten Album waren ja schon Songs, die genau diese Themen behandeln. Ne? Es ist ja nicht so, dass früher meine Musik nur von irgendwas anderem gehandelt hat oder so. Die Essenz war schon immer da, glaube ich. Also deswegen war für mich Erfolg auch immer eine Kombination aus, kann ich das tun, was ich wirklich liebe? So, wenn ich das tun kann, was ich liebe, ist es schon mal ein Stück Erfolg. Wenn die Leute irgendwie meine Botschaft irgendwie verstehen und eine Kommunikation stattfindet, so zwischen dem, was ich rausgebe und was die Leute zurückgeben, wenn da eine gute Kommunikation stattfindet, das ist auch ein Aspekt von Erfolg für mich. Ein anderer Aspekt von Erfolg für mich ist natürlich auch, meine Miete zu bezahlen. So, also die Möglichkeit zu haben, also wirklich das zu tun, was ich liebe, weil ich nämlich nicht nebenbei noch jobben muss oder so, ist auch für mich ein Aspekt von Erfolg. Und der andere Aspekt von Erfolg ist, der das Ganze abrundet, ist halt, dass ich irgendwie so ein Gefühl von Sinnhaftigkeit einfach auch da drin finde und sehe in diesem ganzen Kreislauf. Denn dieser Sinn, und das ist vielleicht noch viel wichtiger als glücklich sein, weil diese Sinn oder diese Bedeutung, die ich da drin irgendwie sehe, was ich tue, die hilft mir auch durch Phasen, in denen es schwierig ist. Die hilft mir auch durch Phasen, in denen eine von diesen Komponenten eben nicht so gut ist. Nämlich zum Beispiel, ich kann meine Miete nicht bezahlen, was auch durchaus vorgekommen ist. Okay, aber ich sehe, das Ding hat für mich Meaning und Purpose. So. Und auf der anderen Seite irgendwie, okay, die Kommunikation stimmt nicht so ganz, die Leute, ich kriege schlechtes Feedback und so weiter. So, okay, gut, aber ich habe diesen, there's a purpose. So. Und diese Aspekte, glaube ich, machen für mich Erfolg aus. Und der Unterschied von früher zu heute ist, glaube ich, dass ich mich in diesem Ding irgendwie lockerer mache einfach. Dass ich nicht versuche, jeden Aspekt zu manipulieren und festzuhalten und zu drücken und alles muss immer super sein, sonst und so weiter, sondern dass ich heute vielleicht einfach ein bisschen, ich bin wirklich gelöster und entspannter, was die ganze Sache angeht. Und dadurch macht's mir mehr Spaß und die Kommunikation wird besser und so weiter. Ne? Ich glaube, es wirkt sich positiv auf alle Aspekte aus. Ja. Entspannung ist, glaube ich, echt. Ich habe mir jemand gefragt, ja, wenn du irgendwie ein Wort irgendwie, wenn du vom Fernsehturm irgendwie so ein Plakat runterhängen könntest, so, was würde da draufstehen? Und ich habe gesagt, wahrscheinlich würde einfach draufstehen, relax.
Ja, ich glaube, das war ein großes Bedürfnis, weil du hattest einfach auch loslassen zu können. Ne? Das habe ich, glaube ich, öfter gelesen, auch in Interviews von dir, dass irgendwie, ja. ich glaube, manchmal dazu geneigt hast, vielleicht auch Perfektionist zu sein oder die Kontrolle immer zu behalten. Und ich glaube, das ist einfach ein großer Effekt, wenn man das loslässt.
Ja, so richtig loslassen kann ich das noch nicht. Ich bin immer noch sehr, sehr perfektionistisch. Ich glaube immer noch, dass ich irgendwie überall 350% geben muss, damit es gut wird und so weiter. Also diese Sachen sind bei mir so ganz tief drin. Mhm. Aber auch da, also ich habe mich da nicht essentiell geändert. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht mehr so bin. Aber ich reflektiere das anders, ich erkenne das anders und ich kann es dann auch bewusst ein bisschen loslassen und ich kann auch bewusst ein bisschen damit spielen, weil ein Perfektionist zu sein, der positive Aspekt davon ist ja, dass ich immer versuche, sehr gewissenhaft zu sein, dass ich versuche, wenn ich was mache, das auch wirklich mit so zu erledigen, dass es irgendwie für alle Beteiligten irgendwie gut ist und eine Grundqualität hat und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich erlaube mir mittlerweile ein bisschen mehr diesen anderen Aspekt von mir, diesen sehr spielerischen, den genauso da reinzubringen. Das heißt, ich bin nicht weniger Perfektionist, ich bin aber mehr spielerisch. Mhm. Weißt du, ich meine? Das heißt, ja. Ich habe nicht irgendwie versucht, den Perfektionisten, das ist nämlich auch so eine Sache, die mir extrem weitergeholfen hat, ist der Gedanke zu sagen, okay, ich kann entweder versuchen, etwas wegzumachen, etwas an mir total zu verändern oder zu verleugnen oder irgendwie dagegen anzukämpfen. Oder ich kann sagen, okay, vielleicht kann ich einfach stattdessen mich auf eine andere Seite der Waage konzentrieren und auf die andere Seite der Waage mehr oben drauf legen. So. Mhm. Vielleicht ist das irgendwie, weil dann habe ich ja in Essenz nachher mehr. So, ne? Und vielleicht muss ich gar nicht weniger perfektionistisch sein, sondern einfach mehr verspielt und mehr entspannt. Und vielleicht muss ich gar nicht irgendwie weniger, weiß ich nicht, mir weniger Sorgen machen, sondern irgendwie mehr Freude haben, zum Beispiel. So, ne?
Wie oft triffst du Menschen, weil ich habe eines der Punkte, die ja so immer wiederkehrend sind, ist ja, dass vor allen Dingen ja auch Menschen Angst davor haben, tatsächlich, wer sie eigentlich sind. Ne? Also oft ist ja eben genau, wie du formulierst, Perfektionismus ist ja oft ein Wort, was gerne negativ dargestellt wird. Also was dann heißt, so nach dem Motto, Gott, ich bin Perfektionist, ist dann oft auch schnell, wo man so sagt, was sind die guten Eigenschaften, was sind die negativen, auch zu sagen, hey, wie viel Positives ist da drin eben, wenn ich sage, ich bin ein Perfektionist. Und auch eben diese, ja, ich sag mal so, diese Außenwirkung, dass man ja auch oftmals sagt, was ja vielleicht auch damals ein Stück weit war, vielleicht für dich, als zu wissen, so, ich bin Rapper und ich möchte trotzdem viel mehr und diese Sinnhaftigkeit. Man hat ja auch oft so Ängste ja auch, wie sieht das nach außen hin aus? Ne? Also wenn ich auf einmal sagen kann, ey, pass mal auf, ich mag das und ich mag das und ich will Tiefe und ich will so viel mehr. Und gerade, ich sag mal so, jetzt bei dir ist jetzt im künstlerischen Bereich, wo ich jetzt mal sage, da ist ja noch viel mehr Varianz, ist ja auch akzeptiert. Also da darf man ja auch ein bisschen hier und das sein. Mhm. Und manche Leute geben sich ja heute ein Korsett, wo sie sagen, nein, nein, ich bin jetzt hier in einem Otto-Normal-Job. Ich habe damals in der Yoga-Ausbildung einen gehabt. Meinen ganz lieben Buddy, der war im Finanzsektor im Vorstand. Mhm. Und der sagte, der hat das am Anfang, ich glaube, anderthalb Jahre niemandem erzählt, dass er eine totale Liebe und Ruhe in Yoga gefunden hat. Und er gesagt hat, seitdem ist er die ausgeglichenste Person der Welt. Weil er meinte so, aber er hätte sich nach außen hin so, so, so schwer damit getan, weil er immer gesagt hat, ja, was sollen denn die Leute denken, wenn ich jetzt als Finanzvorstand sage, übrigens, ich bin auch Yogalehrer. Wie oft triffst du zum Beispiel, du bist ja auch jetzt viel in Unternehmen ja auch unterwegs, wie oft triffst du auf zum Beispiel auch genau solche Menschen, die eben eigentlich Angst vor dem haben, wer sie eigentlich sind?
Ich treffe auf solche Menschen, aber ich treffe erstaunlicherweise, sorry, jetzt ist es irgendwie hier stehen geblieben, oder? Seid ihr noch da?
Ja.
Ah, okay, ich sorry, das Bild von Larissa ist stehen geblieben, deswegen habe ich
Larissa, bist du auch noch da? Ich glaube, sie kommt zurück wahrscheinlich, hoffe ich.
Okay, super. ich treffe natürlich auch Menschen, die so empfinden, aber was ich am erstaunlichsten finde, ist, dass ich sehr viele Menschen treffe, das Erstaunliche ist, dass das ja in Essenz Menschen sind, die diesen anderen Aspekt haben und die in Yoga oder Meditation oder irgendeinem anderen das finden oder sich für diese Themen interessieren. So, das ist ja das Erstaunliche daran. Das bedeutet, die sind alle gar nicht so alleine, wie sie denken. So, die sind nicht, die denken, sie sind alleine und isoliert, so wie ich das auch gedacht habe. Aber sind sie eigentlich gar nicht. Und das finde ich so spannend, denn für mich war das ein riesiges Thema. Klar, man kann sagen, Künstler, und die dürfen sich ein bisschen mehr erlauben, aber man darf eins nicht vergessen. Ich mache Rap-Musik. Und guckt euch mal die Rap-Musik-Landschaft an. So, ich war neulich bei einer Veranstaltung, und da war jemand, der gesagt hat, ja, ich glaube, ich bin in der männerdominiertesten Branche tätig, nämlich ich mache politische Kampagnen. Und da habe ich ihm gesagt, ey, ich mache Rap-Musik. Und er so, okay, gut, alles klar. So, weißt du? So, vielleicht gewinnst du. Und das ist ja auch irgendwie, Rap-Musik assoziiert man ja auch erstmal irgendwie mit Competition und mit irgendwie mit krassem Machismo und mit all diesen Dingen. So. Obwohl das natürlich auch wieder nur ein Aspekt ist von dieser ganzen Geschichte. Das ist natürlich auch ein Klischee. Aber dennoch ist es so, dass ich da gesessen habe und wirklich gesagt habe, ich muss mich entscheiden. Ich kann nicht beides. Wie soll ich das machen? Und wenn ich jetzt irgendwie mit dem Coaching und den Sachen irgendwas mache, dann werden alle Rap-Leute mich irgendwie dafür komplett auseinandernehmen. Ich habe aber gleichzeitig auch gedacht, wenn ich mich irgendwo in einem Unternehmen oder sowas hinstelle und irgendwie die finden raus, ich bin eigentlich Rapper, mache ich mich total unseriös und so weiter. Und ich habe mich wirklich, also es war monatelang, also es war die meine größte Angst, und die hat dazu geführt, dass ich habe festgesteckt. So. Und die Frage, die ich dann immer bekommen habe von verschiedenen Leuten und auch einer Coachin, mit der ich da auch so, also eine Freundin von mir, mit der ich irgendwie darüber auch gesprochen habe, das ist in so ein Coaching gerutscht, das war immer so, ja, warum? Warum? Warum bist du dir da so sicher? Und ich so, ja, weil dies und weil das. Und ich habe dann irgendwie alle meine Ängste und alle Argumente zusammengetragen. Ja, und ich weiß, wie die Rap-Welt funktioniert. Und ich weiß, dass die Leute so sind. Und all meine Erfahrungen und die letzten 10 Jahre und da, 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 da. Und dann so, ja, aber warum muss das morgen auch so sein? Ja, weil und so weiter und so weiter und so weiter und dies und das. Und das Einzige und das, was mir dabei geholfen hat, dann da rauszukommen, war dieses, okay, was wäre, wenn man einfach es probiert, so, mit einem kleinen Schritt. So, mach doch mal einen kleinen Schritt und guck, was passiert. Sag doch mal irgendwie der Person, die dir gegenüber sitzt, so, weißt du was, ich muss dir mal was gestehen, ich mache gerade eine Yoga-Lehrerausbildung. So, und wahrscheinlich sitzt die Person dir gegenüber und sagt, was? Krass, erzähl mal was davon. So, probier, und selbst wenn die erste Person sagt, boah, das ist total scheiße, dann okay, gut, dann versucht man es irgendwie bei der nächsten Person vielleicht. Also ne, Schritt für Schritt, Step für Step. Und das hat mir geholfen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was? Ich biete jetzt mal einen Workshop an, einen Workshop für 20 Leute. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass alles scheiße finden, sich niemand anmeldet und alle drüber lachen. Ja gut, dann ist es in einem halben Jahr aber auch wieder vergessen. Dann mache ich ein neues Album und dann reden die Leute wieder über Musik. Ja? Oder was auch passieren kann, ist, die Leute kommen alle gar nicht, weil sie zu dem Workshop gehen wollen, sondern weil sie einfach nur irgendwie wegen meiner Musik halt irgendwie kommen und sich eigentlich gar nicht für die Themen interessieren. Na gut, dann werde ich das schon nach einer Stunde spätestens merken, und dann gehen wir alle, machen wir den Sack zu. Jeder kriegt sein Geld zurück und wir gehen in eine Kneipe nebenan und trinken Bier. So, auch nicht so schlimm. Ja, hat man einen schönen Nachmittag gehabt. Und dann habe ich mir auch überlegt, ja, und ich weiß nicht, und das Lustige ist, ich habe einen Workshop gemacht damals für halt 15, 20 Teilnehmer, 5 Stunden intensiven Workshop, und hab mir auch gedacht, boah, das kostet 75 Euro, das ist viel zu viel Geld. Das heißt, ich habe also 75 Euro für einen 5-stündigen Workshop irgendwie in einer kleinen Gruppe genommen und habe gedacht, das ist viel zu viel Geld und so weiter und so fort. Und dann habe ich den Preis gesenkt und ich habe mir so viele Gedanken gemacht. Und dann haben wir es einfach gemacht und es war super und es war ein wunderschöner Tag. Natürlich kamen die Leute wegen der Musik primär, aber sie haben sich auch alle für das Thema interessiert. So, aufmerksam geworden sind die natürlich alle wegen Curse, meiner Musik. Aber wir haben über das Thema interessiert. Und auf einmal haben die Leute sich untereinander unterhalten. Und da saßen Leute aus halb Deutschland, die extra auch dafür angereist waren, haben sich unterhalten, ausgetauscht. Und ich habe gemerkt, ja geil, es geht auch gar nicht nur um mich, sondern es geht auch um die anderen Menschen und die Leute, die sich begegnen und austauschen und so weiter. Und dann haben die nachher alle Telefonnummern ausgetauscht. Und einige von denen sind bis heute befreundet. Und das waren für mich so, okay, die kleinen Steps und noch ein kleiner Step und noch ein kleiner Step. Und dann habe ich wieder monatelang darüber rumgerätselt, soll ich überhaupt einen Podcast machen? Und was, wenn das scheiße wird? Und was, wenn? Und was, wenn? Und was, wenn? Und was sollen die Leute sagen? Und so weiter und so fort. Und das Einzige, was mir was geholfen hat, ist es einfach zu tun. Das ist das Einzige, was mir jemals was geholfen hat. Denn alles bis dahin ist Theorie. Und alles bis dahin ist halt Angst oder krasse Projektion. Es geht ja auch andersrum. Ey, ich mache jetzt was und dann wird das mega abgehen. Und dann überlege ich mir schon monatelang, was ich alles mit den Millionen mache, die ich dann verdiene und welche, so, hey, aber das Einzige, was irgendwas bringt, ist, es zu tun. Es ist umzusetzen, es ist den Schritt zu gehen, den ersten kleinen Schritt. Und das ist das, was ich dann auch heute immer mit allen Leuten bespreche, die sagen, ja, ich überlege auch, vielleicht sollte ich das machen und sollte ich vielleicht mal und Podcast. Und ich so, hey, mach einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, du machst einen kleinen Schritt, alle finden es unglaublich scheiße. Ja gut, okay, dann hast halt nur einen kleinen Schritt gemacht, den alle scheiße finden, dann kannst du ja nochmal überlegen. Dann kannst du ja nochmal neu evaluieren.
Ja.
Aber genau, was mich interessieren würde, liebe Larissa, ist, was ist denn passiert, als dein Buddy dann davon erzählt hat?
Teils bei ihm tatsächlich. Erstmal, also die Reaktion durchweg war erstmal positiv. Was dann lustig war dann, dass sie aber sofort Schiss bekommen haben, dass er irgendwann aussteigt.
Weil er was Geileres gefunden hat. Weil alle nämlich gedacht haben, oh Mann, der hat's geschafft. Der hat endlich was Cooles gefunden.
Ja, er hat, ich glaube, weil er halt, weil man ihn gefragt hat, er hat damals erst durch eine Trennung gegangen und dadurch ist er halt zu dem Thema Meditation, zu diesem Thema Achtsamkeit gekommen. Eben halt Yoga, weil er gesagt hat, seinen Kopf überhaupt nicht mehr ruhig bekommen. Und er hat dann halt formuliert, als er gefragt wurde, warum Yoga, dann auf der Arbeit, dass er halt gesagt hat, ja, er sucht halt, es ist seine Form runterzufahren. Und er kann sich auch mal vorstellen, irgendwann, und ich glaube, da war dann, dass das losgetrieben wurde, irgendwann vielleicht mal auch etwas damit zu machen. Und seitdem waren dann alle immer sehr ängstlich, so im Sinne von, okay, immer sobald er mal gesagt hat, er braucht jetzt mal 2 Tage frei, hieß es so, nein, und jetzt plant er irgendwas. Heute weiß ich, wir sind noch immer noch befreundet, plant tatsächlich, einen Tag die Woche auszusteigen, weil er sagt, er ist mit seinem anderen Job so finanziell ausgelastet oder ich sag mal so, es bringt ihm so das Leben, ja, ne, das Einkommen, dass er davon leben kann. Aber er sagt, da alleine einen Tag zu haben, wo er mal wirklich der Yogi sein darf, Männer-Yoga geben kann, wo er einfach mal ja sich total spürt und die andere Seite hat, dass ihm das genau bewegt, dass er eben beide Seiten halt so befruchten kann. Also die Überwindung war groß und wie gesagt, auch so ein paar, die halt gesagt haben, okay, jetzt spinnt er völlig. Aber es hat sich halt auch schnell gewandelt, weil die Leute auch bei ihm, und das ist, glaube ich, das bei jedem ja auch so, der diesen Prozess durchgemacht hat. Das war es bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die Leute merken auf einmal, ich habe ganz oft das Feedback bekommen, boah, du hast so eine Energie. Du bist so geerdet, du strahlst eine Ruhe aus und trotzdem halt eine solche Power. Weil man auf einmal tatsächlich so das Gefühl hat, ja, ich gebe dem Leben irgendwie auch mal die Hand. Ich vertraue auch mal drauf. Ich lasse mal los. Denke nicht drüber nach, was andere irgendwie vielleicht von mir denken. Und dann halt einfach mal wirklich einfach zu machen, auch auf die Gefahr hin, dass jemand sagt, das ist scheiße. Aber dann halt einfach so zu merken, okay, Moment mal, da sind so viele, die eben auch sagen, das ist mega, das ist richtig gut und erzähl doch mal. Und du dann vielleicht dieses Selbstvertrauen bekommst, was du vorher nicht hattest. Und dann halt wirklich vollends so merkst, okay, und ich kann ganz anders arbeiten. Ich kann all die positiven Eigenschaften nutzen, so wie ich bin und Dinge vorantreiben, weil das ist dann eine Außenwirkung, wo ich glaube, und da kommt das ja auch vor allen Dingen auch bei dir. Ich meine, ich habe dich als Rapper erlebt, ich habe dich jetzt da als Coach erlebt. Das ist halt ja vor allen Dingen bei dir, ist halt, man spürt es wirklich halt, wenn du da stehst, dass du meinst, was du sagst. Und ich glaube, das ist halt wirklich das, was Leute dann am meisten auch antreibt. Tut das, worauf ihr Bock habt. Blendet aus, was die anderen machen, aber reicht dem Leben die Hand und versucht es, weil dann wirst du auch damit auch Erfolg haben. Du wirst dann ankommen bei dir und alle Sachen, Parameter drumherum, dann auch die Chance geben, sich auch so ein bisschen zu sortieren.
Sehr schön gesagt.
Ja, das ist eine große Inspiration bei dir.
Dankeschön.
Weißt du noch, was Thema deines allerersten Workshops war, von dem du gerade erzählt hast?
Na klar. Es war ein 4O plus X Workshop und 4O plus X ist die Methode, die ich in meinem Buch vorstelle. Und das ist dadurch entstanden, dass ich hatte ja die Ausbildung gemacht zum systemischen Coach und Change Manager. Ich hatte diese persönliche Transformation für mich auch schon durchlaufen und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon als Coach gearbeitet, aber immer nur, ich habe das nie publik gemacht, aber die Leute um mich herum wussten das halt. Das heißt, ich habe dann in der Musikbranche teilweise mit einigen Gruppen, Musikgruppen gearbeitet oder ne, oder Leuten, die auf der Corporate-Seite in der Musikbranche gesessen haben, Leute bei Entscheidungsprozessen und so weiter begleitet, aber alles eher so im privaten Rahmen, Einzelsessions und so weiter. Dann hat eine Dame aus der Musikindustrie angefangen, ihren eigenen Podcast zu machen. Ihr Name ist Laura Seiler. Vielleicht ist der Name den ein oder anderen Menschen bekannt. Und die kommt lustigerweise aus meiner Heimatstadt, aus Minden. Das heißt, wir kennen uns irgendwie seit Laura irgendwie 15 war oder so. Und die hat dann in einer der ersten Podcast-Folgen quasi mich als Gast gehabt, weil sie gesagt hat, ey, du hast die Ausbildung gemacht, du machst diese Coachings und so weiter und du kommst aus der Musikindustrie. Voll die interessante Story, komm rein. Ich habe gerade das Thema Morgenroutine. Hast du eine Morgenroutine? Und ich so, boah, ey Laura, ganz ehrlich, nö, meine Morgenroutine ist halt aufstehen und meinen Sohn irgendwie aus dem Bett scheuchen, dass er zur Schule geht. Und sie so, ja, aber das glaube ich dir nicht. Denk mal drüber nach. So, ne? Und dann habe ich mich hingesetzt und habe mir überlegt, okay, gut. Morgenroutine. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ganz oft gefragt werde, nicht so sehr nach einer Morgenroutine, sondern ganz oft die Frage bekomme, hey, ich habe gemerkt, bei dir hat sich was verändert, du lebst dein Leben anders, du hast eine andere Ausstrahlung, wie du eben auch meintest, so, ne? Viele Leute haben dann gefragt, ja, ich würde auch gern irgendwo ansetzen. Ich weiß aber nicht, wo kann ich ansetzen? Und gibt es irgendwelche Sachen, die du da machst, die du mir empfehlen kannst? Und es ist mir aufgefallen, dass es so eben fünf Dinge gibt. Ich habe so fünf Dinge identifiziert in meinem Leben, die ich halt regelmäßig mache, eigentlich jeden Tag, die mir dabei helfen, irgendwie so meine Micro-Habits zu haben, die so meine Struktur in meinen Tag bringen und auch mich immer wieder zur Achtsamkeit oder zur Ruhe bringen und so weiter und zur inneren Reflexion. Und dann habe ich mal ausprobiert, das als Morgenroutine zu machen. Habe ich einfach mal ausprobiert, mich jeden Morgen zu sagen, okay, ich mache 5 Minuten das, 10 Minuten das, 10 Minuten das und so weiter. Wie funktioniert das? Habe das im Selbstexperiment ausprobiert, also keine neuen Sachen, sondern Dinge, die ich eh schon jeden Tag tue. Und habe angefangen, damit ein bisschen zu spielen. Und daraus hat sich diese 4O plus X Methode entwickelt, die aus diesen 4 O's und dem 1 X, also diesen 5 Bestandteilen besteht. Das habe ich dann im Podcast von Laura Seiler vorgestellt. Und daraufhin gab es so viele Rückmeldungen. So, okay, wo kann ich das lernen und wo finde ich Literatur dazu und so weiter, dass ich gesagt habe, okay, ich mache diesen Workshop. Und der erste Workshop handelte halt von dieser Methode und diesen 5 Bestandteilen. Das heißt, wir haben halt irgendwie Meditationspraxis gemacht, Achtsamkeit im Alltag. Wir haben uns ausgetauscht darüber, wie man irgendwie Digital Detox machen kann. Vor allem am Morgen ist das Handy wirklich das Erste, was man anfassen muss morgens, wenn man aufsteht. Okay, anyways, auf jeden Fall und davon handelte dieser erste Workshop. Und danach gab es dann noch 5, 6, 7 weitere Workshops, die ich gemacht habe zu dem Thema. Habe dann noch eine zweite Workshop-Reihe gemacht zum Thema so Visionsfindung. Ja, also was möchte ich im Leben, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was sind meine Wünsche und Träume und der Weg dahin und so weiter, weil ich gemerkt habe, dass das auch eine Sache ist, die die Leute direkt immer gefragt haben. Und das waren so die ersten beiden Workshop-Reihen, die ich angeboten habe, die 4O plus X und die Visionsfindungssache. Ja.
Da hast du mich quasi auch schon mal gecoacht. Ich habe nämlich mit dir quasi das virtuelle Coaching gemacht über die Female Future Force Academy damals, mit der großartigen Schaukelstuhlübung.
Yes.
Ja. Diese quasi die, auch stundenlang vor mir auf dem Video, so wie jetzt.
Yes. Na, sehr schön. Dieses Coaching aus der Female Future Force zum Beispiel, das ist auch aus diesen Visionsworkshops entstanden. Mhm. Ne? Mhm. Wir haben diese Sachen halt quasi in so einer 5-Stunden-Einheit irgendwie mit allen zusammen gemacht und natürlich noch viel intensiver und mit Austausch und so weiter und so. Und das so ein bisschen kleine Aspekte davon sind dann natürlich auch in andere Sachen wie die Female Future Force oder andere Sachen so mit eingeflossen. Ah, cool,
ja.
Alright.
Ja. Was ist denn, wenn du jetzt in Unternehmen gehst, sind das auch die Themen, die da am häufigsten quasi so von dir abgefragt werden oder dass du die quasi vermittelst? Oder was ist da so das größte Bedürfnis oder der größte Background jetzt von Unternehmen, wenn sie dich einladen?
Ich glaube, das Thema, es sind immer so ein bisschen die so Schlagworte, die eigentlich erstmal sehr auf der Hand liegen. Also zum Beispiel Stress, Umgang mit Stress, Stressreduktion. Das ist für viele Leute so ein riesiges Thema. So, ne? Was für viele Leute auch ein Thema ist, irgendwie Umgang mit Veränderung, ne, struktureller Veränderung im Betrieb, in den Abteilungen und so weiter. Das sind so die zwei großen Themen. Und da fließen dann so, die haben dann manchmal, also unter dem Thema Stress taucht dann manchmal auch sowas auf wie Achtsamkeit am Arbeitsplatz oder weiß ich nicht, irgendwie Mikropausen für und so weiter. Aber alles fällt eigentlich unter Stress und Entspannung. Dann gibt es halt Veränderungsmanagement. Das sind eigentlich so die zwei großen Themen, die mir immer wieder begegnen. So. Die Leute, ich bin aber immer so ein bisschen so ein Typ, der mit einem trojanischen Pferd um die Ecke kommt. So. Das heißt, bei mir geht es dann, ja, natürlich kann man darüber sprechen, wie entsteht Stress oder wie ist auch Stress unterschiedlich für verschiedene Menschen? Warum stresst der gleiche Ablauf mich immens und meinen Nachbarn gar nicht und gibt ihm sogar Energie? Also, ne, was sind so diese Grundbausteine? Und dann natürlich kann man auch kleine Dinge vermitteln. Okay, wie gehe ich in dem Moment mit Stress um? Da gibt es dann Atemtechniken oder ganz kurze Meditations- oder Achtsamkeitssachen und so weiter. Dann geht es aber bei mir meistens weiter, dass ich halt sage, okay, gut, lass uns mal in den Dialog gehen. Lass mal miteinander reden. Und alle Leute so, oh mein Gott. Ja, dann müssen die mit der Person reden, die neben ihnen sitzt. Und dann müssen die mal darüber reden, so, was ist denn eigentlich das an der Situation gerade, was mich stresst? So, was da dran stresst mich? Und darüber lernen die Leute dann sich selbst ein Stückchen besser kennen, weil sie ihre eigenen Muster und ihre eigenen Mechanismen reflektieren. Dann hören sie das bei der anderen Person, dann merken sie, boah, bei der anderen Person ist es entweder ähnlich oder ganz anders. Boah, interessant. Dann arbeite ich auch viel mit der Wunderfrage. Wie wäre es denn, wenn kein Stress da wäre, wenn die Situation aufgelöst wäre, wenn alles perfekt wäre? Wie wäre es dann? Woran würdest du das denn merken? Du bist der Experte für deinen Stress und du kannst bestimmt auch ganz genau benennen, was alles scheiße ist. Aber wie wäre es denn, wenn es gut ist? Das ist für viele Leute auch mal voll das Gedankenexperiment, weil die sagen, ja gut, aber ist ja unrealistisch und bla. Und dann sagen die, nee, aber ist ja nur ein Experiment. Ist ja nur, wir spielen ja hier miteinander. Lass mal gucken, was passiert. Das schärft nämlich auch, tatsächlich ist es nicht nur irgendwie unrealistisch und so weiter, sondern es schärft, es kann auch eine Zielfokussierung schärfen, ne? So eine Wunderfrage. Und mit solchen Sachen arbeiten wir dann. Das heißt, ich versuche bei all diesen Themen immer ein bisschen weiter zu gehen als Wissensvermittlung und 2, 3 kleine Tricks zu vermitteln, und sondern wirklich auch da schon ein kleines bisschen zu sagen, okay, lass doch mal wirklich auch mal gucken, wo tut's denn weh? Lass doch mal vielleicht nicht an die dunkelste Stelle des Waldes direkt, aber lass doch mal gucken, wo ist denn der Wald jetzt ein bisschen, wo ist denn ein Dickicht, wo kann man denn mal zumindest mal so die Hecke ein bisschen beiseite schieben und ein bisschen reingucken. So. Und erstaunlicherweise ist gerade auf diese Sachen das Feedback meistens sehr gut, weil genau da Menschen halt wirklich irgendwie an einem Punkt kommen, den sie mit nach Hause nehmen können, wo sie sagen können, boah, ey, das war mir gar nicht. Klar, ich habe jetzt gelernt, wie meditiert man. Okay, gut, cool, kann ich nutzen. Ja, das kann ich nutzen. Aber ich habe irgendwie vielleicht eine Erkenntnis erlangt über einen bestimmten, bestimmtes Muster bei mir. Okay, da ist eine Tür aufgegangen. Und das finde ich auch immer super spannend, wenn irgendwo eine Tür aufgeht.
zum Thema mit nach Hause nehmen. Ich würde gerne, bevor wir uns so langsam mehr Richtung Ende auch im Zuge deiner Zeit ja ein bisschen widmen, mit nach Hause nehmen, und alle Details können Sie ja zu deiner Methode in deinem Buch finden. Kannst du trotzdem deine Methode mal kurz vorstellen für die, die halt da noch gar nicht von gehört haben? Also ein paar Sachen hast du ja schon angeteasert, aber was hinter den vier O's und X
steckt.
Sozusagen steckt.
Ja, klar, sehr gerne. Ich merke, die Verbindung hier ist gerade etwas schlecht, deswegen gehe ich mal nochmal rüber. Mhm. Unsere Wohnung ist zwar nicht riesig, aber irgendwie lässt sich das WLAN trotzdem einfallen, in manchen Räumen besser und schlechter zu funktionieren. Also die Methode, die ich in meinem Buch vorstelle, ist die 4O plus X Methode. Besteht aus 5 Bestandteilen, 4 O's und einem X. Und die beschreibt so kleine Dinge, die man in seinem Alltag machen kann, um mehr Ruhe, mehr Achtsamkeit und mehr Klarheit in so einen Tagesablauf hineinzubekommen. Und basierend tut es auf der Frage, die immer wieder gekehrt ist, wo kann ich denn anfangen? Und die erste Antwort, die ich geben würde, ist, lass uns doch mal ganz am Anfang anfangen. Wenn du sagst, ich möchte mehr Achtsamkeit oder mehr Bewusstheit in meinen Tag bringen, lass uns doch am Anfang des Tages beginnen. Das heißt, das erste O beschäftigt sich damit, was ist das Erste, was wir machen, wenn wir morgens aufstehen. Die meisten Leute haben ihren Wecker im Handy. Das heißt, sie gucken auf ihr Handy und machen den Wecker aus. Die zweite Handlung des Tages ist meistens zur Seite zu swipen oder eine Zahl einzugeben oder ein Muster und dann aufs Handy zu gucken. Und dann kommen die WhatsApp-Nachrichten und die E-Mails und so weiter und so fort. Und sofort am Anfang des Tages sind wir drin in dieser E-Mail- und Online-Welt. Meistens, weil wir meinen, es zu müssen, weil wir meinen, wir müssen sofort irgendwie da am Start sein oder mal gucken, und es stimuliert einen ja auch, wenn man schöne Nachrichten bekommt und die schönen Bilder auf Instagram und so weiter. Aber dieser erste Punkt, der nennt sich Open Space, offener Raum, der sagt, was wäre denn, wenn wir es schaffen würden, für die ersten 15 Minuten oder 10 oder wenn wir ganz krass sind, 20 Minuten des Tages, nicht auf das Handy zu gucken, sondern diese Zeit für was anderes zu nutzen. Und wie all diese Punkte in 4O plus X ist es auch da so, das ist nicht nur eine Idee, sondern es gibt mittlerweile zum Glück immer mehr und mittlerweile auch wirklich ganz klare wissenschaftliche Literatur darüber, was eigentlich mit uns passiert, wenn wir aufs Handy gucken, wie das unseren Geist beeinflusst, wie das unsere Körperfunktionen beeinflusst, warum wir so süchtig danach sind. Es funktioniert nämlich wie Glücksspiel. Und bei Glücksspiel, wir gucken ja nicht aufs Handy, weil wir wissen, dass was Wichtiges ist oder weil wir wissen, dass wir gute Nachrichten bekommen, sondern weil wir immer glauben, wir könnten vielleicht, es könnte vielleicht wichtig sein. Und das ist viel, viel suchtfördernder zu glauben, ich könnte gewinnen im Roulette. Und wir spielen ja nicht Roulette, weil wir gewinnen, sondern weil wir gewinnen könnten. Und deswegen gucken wir aufs Handy, weil vielleicht was drin sein könnte, was uns stimuliert und so weiter. Das heißt, wir schauen uns da ein bisschen die Hintergründe davon an. Die erste Methode ist der offene Raum, zu sagen, okay, was ist das Erste, was wir morgens machen und können wir dieses Habit verändern? Und wenn ja, was für positive Auswirkungen kann das auf uns haben? Die zweite Methode ist Obrigado, und das ist Dankbarkeit. Und das hat mit dieser Waage zu tun, über die wir vorhin gesprochen haben. So. Es geht nicht darum, Positive Thinking zu betreiben und zu sagen, okay, wenn ich jetzt gucke ich nicht auf mein Handy, aber was soll ich jetzt machen? In den Spiegel schauen und mir sagen, das Leben ist gut, ich bin entspannt und mir irgendwas einreden. Nee, sondern es geht darum, unser Gehirn so zu programmieren, was wir machen können, weil wir mittlerweile ein bisschen verstehen, wie unsere neuronalen Abläufe und unsere Aufmerksamkeit so funktioniert. Unser Gehirn so zu programmieren, dass wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf die Dinge in unserem Alltag lenken, die gut sind, für die wir dankbar sind. Ich nenne mal das Beispiel von meinem Auto. Ich habe mir mal ein neues Auto gekauft. Das war ein weißer Ford Fiesta. Ich habe mich so viel mit diesem weißen Ford Fiesta beschäftigt und habe mir den angeguckt, habe den Probe gefahren, habe den bestellt, habe mich darauf gefreut. Und dann kam der irgendwann, dass als ich da drin saß, ich nur noch weiße Ford Fiestas auf den Straßen gesehen habe. Und die Frage ist, waren auf einmal mehr weiße Ford Fiestas auf der Straße? Nein, natürlich nicht. Aber dadurch, dass ich mein Gehirn darauf geprimed habe, weißer Ford Fiesta, hat mein Gehirn mir einfach aus all den unbewussten Dingen, die ich wahrnehme, diesen weißen Ford Fiesta ins bewusste Wahrnehmen hineingeholt. So funktioniert Dankbarkeitspraxis. Ich fokussiere mich auf Dinge, für die ich dankbar bin, 3 bis 5 Dinge für 3 bis 5 Minuten am Tag, schreibe die auf. Und nach ein paar Tagen fängt mein Gehirn an, mir im Alltag immer mehr Dinge ins Bewusstsein zu holen, für die ich dankbar bin. Und das sind halt Dinge, die gut sind. Und so wird auf einmal unser Tag besser, dankbarer und schöner, ohne dass wir irgendwas in den normalen Abläufen verändern müssen. Es ist nur eine Veränderung der Aufmerksamkeit. Auch das ist eine wissenschaftliche Methode. Es ist nichts Esoterisches. Ne? Und dann der dritte Punkt ist Meditation. Und da geht es auch darum, den Leuten nahezubringen, dass auch Meditation nichts Esoterisches ist, sondern dass Meditation eigentlich nur bedeutet, sich den eigenen Geist anzuschauen. Also wieder wie bei der ersten und der zweiten Methode, mit dem zu arbeiten, was schon da ist, mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen. Wie können wir uns die angucken? Wie können wir vielleicht das Gedankenkarussell ein bisschen beruhigen? Wie können wir ein bisschen mehr Klarheit bekommen in unseren Kopf? So. Der vierte Aspekt ist Meditation im Alltag, Achtsamkeit im Alltag. Da geht es dann darum zu sagen, muss ich mich unbedingt auf ein Kissen setzen und irgendwie machen? Oder kann ich Aufmerksamkeit und Achtsamkeit auch im Alltag entwickeln bei Dingen, die ich eh schon tue? Zum Beispiel beim Kaffeekochen oder beim Fahrradfahren. Wie funktioniert das? Wie soll das gehen? Darum geht es in dem vierten O. Und dann zu guter Letzt kommt das X, der X-Faktor, und das ist Exercise. Und da geht es darum, dass wir vor allem, wenn wir so über Persönlichkeitsentwicklung und so weiter denken, unseren Körper und unseren Geist oft voneinander trennen und sagen, okay, ich mache entweder ein Coaching und bin im Kopf oder ich mache Yoga und bin im Körper. Ja? Aber unser Körper und unser Geist funktionieren zusammen. Und da geht es darum, wie wir Körper und Geist miteinander in Einklang bringen können und wie wir durch bestimmte Übungen oder durch Sport und so weiter und so fort auch seelische und psychische Effekte erzielen können, was ja auch eine wissenschaftliche Methode ist, eine der ersten Dinge, die Menschen empfohlen wird bei leichten und mittleren Depressionen, ist Bewegung, Sport, Ausgleich und so weiter. Ja? Und darum geht es in diesem X. Das heißt, nachher ist es eine Methode, die diese 5 Bestandteile beinhaltet, die man entweder 5 Minuten hintereinander am Morgen machen kann, dann hat man 25 Minuten eine gute Zeit. Oder man kann die an verschiedenen Stationen im Tag anwenden oder man kann sich 2 rauspicken, mit denen man anfängt, das sich so ein bisschen zusammen zu bauen. Aber in Essenz geht es um diese 5 Dinge.
Ich würde einmal gerne eine ganz...
Warum noch das Buch lesen?
Eine ganz aktuelle Frage. Meinst du, dass diese Methode hilft auch oder bringt dich ins Gleichgewicht jetzt gerade in Zeiten des Coronavirus? Ich habe heute auf deinem Instagram-Kanal gesehen, du hast eine Story gemacht, ich glaube, sie hieß Gegen die Angst, wo du quasi Landschaften quasi nochmal gepostet hast, einfach Naturaufnahmen. Was glaubst du, was ist ein guter Tipp oder was hilft dir gerade irgendwie mit der Situation so umzugehen oder was hilft dir schon von der Methode und was würde vielleicht anderen helfen, um einfach nicht in diese Panik zu verfallen?
Also ich glaube, es ist eine Frage von, für mich persönlich ist es eine Frage von Gleichgewicht. Es ist wichtig für mich. Ich bin jemand, was politisches Geschehen angeht oder so tagesaktuelle Dinge, versuche ich immer sehr informiert zu sein, aber nicht direkt in Aktionismus zu verfallen, was in der heutigen Social-Media-Welt relativ schwer ist, weil so natürlich sofort, wenn irgendwas passiert, wird sofort von allen erwartet, dass sie innerhalb von wenigen Stunden sofort Stellung beziehen, sofort was Schlaues sagen, sofort eine Meinung haben, sofort was posten, sich sofort positionieren und so weiter. Halte ich für schwierig. Da viele Leute, die am Anfang vor 2 Wochen zu dem Coronavirus noch gepostet haben, ja, das ist doch alles Verarsche, was soll das? Jetzt auf einmal merken, nee, ist vielleicht doch nicht so eine Verarsche. Ne? Und so ist es ja bei vielen Dingen. Das heißt, was mir hilft, ist ein bisschen zu sagen, okay, ich bleibe erstmal prinzipiell sowieso, versuche ich ein bisschen ruhig zu bleiben und erstmal zu schauen, was ist denn hier eigentlich los. Was mir dabei sehr hilft, um in meinem Kopf Ruhe zu bewahren und in meinem Kopf zu schauen, was ist denn hier eigentlich los, ist tatsächlich Meditation. Weil Meditation ist, sich mir anzuschauen, was macht mein Geist? Was machen meine Emotionen? Was passiert da gerade? Und je weniger ich auf Autopilot bin und je mehr ich mir das wirklich bewusst anschaue, desto mehr kann ich mich automatisch entspannen, weil ich vielleicht entdecke, ah, hier ist mein Angstmuster, ah, hier ist mein Perfektionismusmuster und so weiter. Gut, die können sich ein bisschen entspannen. Also ein bisschen auf sich selbst achten. Habe ich Schiss? Wenn ja, ist das das erste Mal in meinem Leben, dass ich Schiss hatte? Ist mir das schon vorher passiert? Wie bin ich, wenn ich Schiss habe? Wie sind die Entscheidungen, die ich treffe, wenn ich Schiss habe? Wie waren die in der Vergangenheit? So, war das zu viel, zu wenig? Hat es mir geholfen und so weiter? Und ein bisschen sich selbst zu beobachten und zu regulieren. Und die andere Sache ist, glaube ich, was das Coronavirus selbst betrifft. Ich glaube, es ist wichtig, das ernst zu nehmen. Es ist wichtig, sich zu informieren, und zwar sich dort zu informieren, wo man zumindest die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass die Informationen legitim sind. Zum Beispiel bei Ärzten, die Virologen sind, bei Ärzten, die sich mit Epidemien auskennen, bei Menschen, deren Job es ist, damit sich zu beschäftigen. Ich gehe ja so, also ich, wenn meine Toilette kaputt ist, möchte ich ja auch, dass ein guter Klempner kommt. So, ne? Möchte ich ja auch jemanden, der weiß, wie das geht. Und da zu schauen und sich da zu informieren und manchmal vielleicht auch bescheiden zu sein und zu sagen, es gibt vielleicht auch Menschen, die es besser wissen als ich. Vielleicht lohnt es sich, da dann zuzuhören. Ne, und sich vielleicht auch was anzunehmen. Und ich glaube auch, die Bewusstheit zu haben, ich habe gestern so was Schönes gelesen, der Satz, der mir am meisten hängen geblieben ist, ist, bei diesem Virus geht es nicht um dich. Denn viele von uns, die Menschen, die wir hier jetzt auch zu dritt sitzen, wahrscheinlich sind wir nicht die Hauptrisikogruppe, bei denen dieses Virus die schlimmstmöglichen Konsequenzen auslöst. Auf der anderen Seite, wir wissen es nicht, es kann trotzdem sein, es gibt auch Kinder und Jugendliche, die auf der Intensivstation liegen und beatmet werden, so. Ne? Die Wahrscheinlichkeit bei uns ist aber geringer. Dennoch haben wir eine Verantwortung für die Menschen um uns herum. Das heißt, selbst wenn ich persönlich jetzt keine große Angst habe, habe ich eine Verantwortung für meine Nachbarn und für die älteren und vielleicht nicht so gesunden Menschen in meiner Umgebung. Das heißt, ich kann auch mein Verhalten so verändern und so justieren, dass ich den schwächeren oder betroffeneren Menschen in meiner Umgebung helfen kann. Ich kann auf meine Hygiene achten, ich kann bestimmte Dinge beachten und so weiter. Und das ist auch zum Beispiel das, was wir haben einen Sohn, der ist Teenager, worüber wir mit ihm sprechen, weil er natürlich sagt, ja, mir ist das egal, mir passiert nichts und so weiter. Ne? Teenager glauben ja, sie sind unverwundbar. Das kannst du denen auch nicht erzählen. Ist auch okay. Ich freue mich auch, dass er das so locker nimmt. Aber das, was wir versuchen, ihm zu vermitteln, ist, okay, gut, super. Trotzdem bitte, wenn du es hast und selbst wenn dir nichts passiert, kannst du es 100 anderen Menschen eventuell im Worst Case übertragen. Und vielleicht ist jemand dabei, für den es nicht so gut ist. Also bitte achte auf dich, wasch dir die Hände, fass nicht irgendwie, häng nicht irgendwie im Bus und im Dreck rum und geh danach irgendwie Döner mit den Händen essen und geh dann irgendwie und gib 50 Leuten High Five, sondern, ne, und so weiter. Also so grundlegende Dinge und gleichzeitig aber auch irgendwie Besonnenheit und Gelassenheit und auch zu sagen, hey, wir können unser Bestes tun. So, ne? Wir können unser Bestes tun. Wir können aufmerksam sein, wir können achtsam sein mit uns selbst und mit anderen Menschen. Und unser Bestes tun. Und dann kann es natürlich immer noch sein, dass trotzdem irgendwie irgendwas irgendwo passiert. Und dann, das werden wir dann sehen. Und wir werden uns darum dann kümmern, wenn es soweit ist.
Wenn es soweit ist. Mhm.
Und bis dahin, ich glaube, Aufmerksamkeit ist gut. Ich glaube, Information ist gut. Und ich glaube, Angst, ein gewisses Maß an Respekt ist, glaube ich, gut. Zu sagen, okay, ich nehme das ernst. Aber Angst an sich, große Furcht und Panik ist wahrscheinlich ein schlechter Berater, denn es braucht ja Besonnenheit und Klarheit. So. Das wünsche ich
mir. Aber schöner hättest du es auch nicht im Grunde auf das generelle Leben übertragen können. Also all diese Na, Dinge, klar. die du ja gerade beschreibst, es ist ja genau das, wo man sagt, nimm dich selber nicht so wichtig, sondern hör auch zu. Also hör zu und schau, was du auch zurückgeben kannst und sei achtsam mit dem, was du machst und tu es auch für dein Umfeld, weil wir dann halt auch gemeinsam viel mehr Ruhe bewahren können. Informier dich, sei aber auch wie jetzt zum Beispiel dein Sohn, wo man auch sagt, manchen ist auch vorbehalten, dass genau richtig ist, dass sie eine Unbeschwertheit haben, aber ohne halt respektlos zu sein, sondern einfach zu sagen, okay, im Leben gegenüber mit viel Achtsamkeit entgegenzutreten.
Und wichtig ist ja auch, zum Beispiel, wenn wir helfen wollen, anderen Menschen, es ist ja umso wichtiger, dass wir gesund sind, körperlich und geistig. Es ist, wenn ein Arzt jede Krankheit von jedem Patienten auch bekommen würde, um empathisch zu sein, könnte dieser Arzt nicht mehr helfen. Und wenn wir als Aktivistinnen und Aktivisten all das Leid und all die Probleme oder von anderen Menschen auch immer 100% auf uns nehmen und wenn auf der Welt Unrecht passiert, wir gar nicht mehr aus dem Bett kommen, weil wir so mitgenommen sind, können wir nicht helfen. Also es ist auch total wichtig, dass wir uns eine gewisse Lebensfreude und eine gewisse, in Anführungsstrichen, Unbedarftheit auch bewahren. Es ist etwas Gutes und Positives und wir sollten nicht von Menschen erwarten, dass sie aufgrund des Leides in der Welt alle auch völlig hinüber sind, sondern wir sollten vielleicht eher erwarten oder vielleicht eher in anderen Menschen fördern, dass sie das Leid der Welt sehen und trotzdem frohen Mutes sind, um mit voller Kraft helfen zu können. So. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig.
Ich wollte gerade sagen, willst du die letzte Frage stellen?
Die allerletzte Frage. Was sollte jeder mal ausprobiert haben in seinem Leben?
Was sollte jeder mal ausprobiert haben in seinem Leben? Mhm.
Du kannst auch sagen, dein Buch gelesen zu haben. Kannst
ich
du hab, auch.
Ich, also, also um völlig ehrlich zu sein, also ich meine, das ist jetzt so ein bisschen, aber das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist, ist Sex.
Ja. Ich sag's mal jemand.
Das ist das Erste, was sollte jeder mal ausprobiert haben? Ich so, Sex. Vielleicht ist es ja was für dich, wer weiß. Ansonsten, abgesehen davon, was ja jeder mal ausprobiert haben im Leben. Tja, mir kommen nur weitere Klischees. Mir kommt zum Beispiel irgendwie so tanzen, so, auf welche Weise auch immer man das kann, selbst wenn es nur mit den Gesichtszügen ist. So, kann auch schon wunderschön sein. Aber ich suche irgendwie nach was Konkreterem, nach irgendwie was nicht ganz so Klischeeigem. Ja, ich habe was.
Ich bin gespannt.
Ich finde, wir sollten alle mal ausprobieren, eine Viertelstunde lang einem anderen Menschen, der erzählt und der was Wichtiges oder was Persönliches erzählt, nur zuzuhören. Und ich mache es noch ein bisschen schwieriger. Immer wenn wir merken, dass unsere eigenen Wertungen, unsere eigenen Filme, ah ja, bei mir war das so oder ich finde aber bla bla bla, immer wenn wir merken, dass das kommt, uns dessen bewusst zu sein und das loszulassen. Einfach nur zuzuhören. Und das sollten wir alle mal 15 Minuten ausprobieren, weil wenn wir es 15 Minuten gemacht haben, wollen wir es immer wieder tun. Ja, ich finde, das sollten wir alle mal ausprobieren.
Wir haben dir auf jeden Fall heute sehr gerne zugehört. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung.